Greetings, Earthlings. Ich bin stolz zu verkünden, dass mein Buch, Sie sind hier, was jetzt, auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Das heißt, ich bin dann jetzt wohl Spiegel-Bestseller-Autor. Ein weiterer von diesen komischen Titeln, auf die man sich was einbilden kann oder halt auch nicht. Vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr das möglich gemacht habt. Das Wichtige daran ist ja nicht, dass es auf der Liste steht, sondern das Wichtige daran ist, dass es jetzt vielleicht auch in Buchhandlungen steht und dass mehr Leute auf dieses Thema aufmerksam werden. Und das ist mir ganz besonders wichtig, weil wir haben es mit bei den UFOs mit einem Thema zu tun, was die Menschheit für immer verändern wird, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Aber wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, geht es deswegen nicht weg. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Buch, Sie sind hier, was jetzt, einen kleinen Einstieg darin gebracht habe. Ich habe auch übrigens hier, meine Tochter hat ein schönes Lesezeichen gemacht. Das hilft mir jetzt auch, das Vorwort zu finden. Denn ich habe vor, daraus mal vorzulesen, wenn dieser Nachbarshund jetzt mal die Klappe hält. Der ist so schlecht, der hat immer so schlechte Laune, der Nachbarshund. Okay, und ich möchte euch das Vorwort vorlesen, weil ich einen wichtigen Punkt damit machen will. Und das erzähle ich euch jetzt auch gleich. Also ihr werdet, ich komme dann darauf zurück. Also, Vorwort. Ups, schade, fällt hier raus. Machen wir gleich nochmal. So, okay. Naja, ich mach's weg. Vorwort. Es war ein ungewöhnlich heißer April 2009, als ich nach Washington DC reiste, um über die X-Conference zu berichten. Das ist eine Konferenz über unidentifizierte fliegende Objekte, fliegende Untertassen, bei der sich hochrangige, meist ehemalige Militärs, Wissenschaftler und diesmal sogar ein Astronaut über UFO-Phänomene austauschten. Ich war dort, weil ich erst 2 Jahre zuvor die Bürgerinitiative Exopolitik Deutschland gegründet hatte, um mit verlässlichen Fakten über UFOs zu informieren. Denn das Credo der deutschen Leitmedien lautet, UFOs gibt es nicht. Es handelt sich fast immer um falsch wahrgenommene Naturphänomene oder falsch identifizierte Flugzeuge. Und wenn wir mehr Daten hätten, dann könnten wir den verschwindend geringen Teil der unklaren Sichtungen ebenfalls erklären. Die Presse stellte jeden, der sich dafür interessierte, als Verschwörungstheoretiker dar. Umso erstaunter war ich, in Washington festzustellen, mit welcher Ernsthaftigkeit UFOs in Amerika behandelt werden. Zum Abschluss hatten die Organisatoren eine Pressekonferenz im ehrwürdigen National Press Club anberaumt, nur wenige Schritte vom Weißen Haus entfernt, die vom Fernsehsender CNN live ins Internet übertragen wurde. Milton Torres, ein ehemaliger US Air Force Kampfjet-Pilot, berichtete über einen Abschussbefehl, den er im Mai 1957 erhalten hatte, um ein UFO im britischen Luftraum vom Himmel zu holen. In der Gegend um Ipswich herrschte dichter Nebel, als der junge Pilot ein riesiges Objekt auf seinem Radar entdeckte. Das war kein Blip, sondern ein richtiger Blob, etwa so groß wie bei einem Flugzeugträger in der Nordsee, wenn man ihn anpeilt. Kurz bevor Torres die Raketen zünden konnte, sah er, wie das riesige Objekt mit unfassbarer Geschwindigkeit sich entfernte. Nach nur 2 Radarumläufen war es von seinem Schirm verschwunden. Torres war sicher. Das war niemals von Menschen gemacht, es war etwas völlig anderes. Doch nach der Landung wurde er zur Geheimhaltung verpflichtet und durfte mit niemandem über seine Mission sprechen. 50 Jahre lang nagte das unglaubliche Erlebnis an ihm. Ich durfte es nicht einmal meiner Frau erzählen, sagte Torres und brach dabei zu meinem Erstaunen vor laufenden Kameras in Tränen aus. An der Stelle übrigens kleiner Hinweis, das ist falsch, er durfte es nicht mal seinem Vater erzählen, sagte er, das wird geändert. Erst nachdem Großbritannien im Jahr 2008 die Militärakten zu dem Zwischenfall freigegeben hatte, wagte sich der pensionierte Pilot an die Öffentlichkeit. Die Erleichterung konnte ich ihm deutlich anmerken. Nachdenklich flog ich zurück nach Deutschland. Ich fragte mich, wie viele solcher Vorfälle es wohl im Laufe der Jahrzehnte gegeben haben könnte, ohne dass die Öffentlichkeit jemals davon erfuhr. Wenn es diese hochentwickelten Fluggeräte wirklich gibt, dachte ich mir, dann ist das von höchster Bedeutung für die Menschheit. Doch wer steuert sie und was wollen sie? Um dies herauszufinden, beschloss ich, dies so offen und unvoreingenommen wie möglich zu recherchieren. Ich habe in den vergangenen 16 Jahren Militärakten aus vielen Ländern gewälzt, Piloten, Soldaten, Wissenschaftler und Geheimdienstler interviewt und mit Experten auf der ganzen Welt gesprochen. Dadurch hat sich meine Sicht auf das Phänomen stark verändert. UFOs sind eine physikalische Realität. Sie hinterlassen messbare Spuren. Also eine kurze Zwischenmerkung. Also wenn ihr wissen wollt, was der rote Faden durch das Buch ist, was meine Aussage ist, das kommt jetzt hier zusammengefasst. UFOs sind eine physikalische Realität. Sie hinterlassen messbare Spuren. Sie sind offenbar intelligent gesteuert und behalten Atomwaffen der Militärs im Auge. Wenn man ihnen zu nahe kommt, kann das schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursachen. All diesen Aktionen der UFOs stehen die Regierungen der Welt machtlos gegenüber. Die politischen Strukturen machen es ihnen unmöglich, die Existenz des Phänomens öffentlich einzuräumen. Darum bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Bevölkerung darüber in die Irre zu führen. Hinter den Kulissen erforschen sie das Phänomen jedoch intensiv und versuchen, die den UFOs zugrunde liegende Technologie nachzuentwickeln, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Da Geheimdienste und das Militär jegliche Sensordaten über das Phänomen unter Verschluss halten, steckt die öffentliche wissenschaftliche UFO-Forschung dagegen noch in den Kinderschuhen. Doch es deutet sich bereits an, dass das Phänomen weit über die bloße Erscheinung von fliegenden Untertassen hinausgeht und dass es bereits seit langem auf unserem Planeten operiert. Dabei hat es in zahlreichen Kulturen und Religionen seine Spuren hinterlassen. Letztlich, und das ist für mich die größte Erkenntnis, macht uns das UFO-Phänomen darauf aufmerksam, dass mit unserer Vorstellung über das, was Realität überhaupt ist, irgendetwas nicht stimmt. Das Wissen um UFOs bringt die Grundpfeiler unserer Wirklichkeit ins Wanken. Wer sie gesehen hat, für den ist die Welt nie mehr so wie zuvor. Aber fast alle schweigen aus Angst, ausgegrenzt zu werden. Und wenn sie doch reden, stellen sie oft fest, dass viele andere Menschen Ähnliches erfahren haben. Und schließlich finden sie zusammen und beginnen, die Gesellschaft, die Religionen und die Wirklichkeit zu hinterfragen und zu verändern. Vielleicht ist genau das die Absicht der UFOs, vielleicht auch nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum es bisher nicht möglich war, eine befriedigende Antwort auf UFOs zu finden, wie auf jeden anderen Untersuchungsgegenstand auch. Mittlerweile glaube ich, dass es an der Art liegt, wie wir uns selbst begreifen. Wir denken, dass wir schlau sind, dass wir dieses Phänomen in seine Bestandteile zerpflücken können, um es zu verstehen. So wie ein Bakterium, das wir unter dem Mikroskop platzieren, um die Einzelheiten genauer zu erkennen. Oder wie einen Fisch, den wir aus dem Aquarium holen, um ihn zu sezieren. Doch inzwischen glaube ich, dass es genau umgekehrt ist. Nicht wir beobachten ein Bakterium, sondern wir sind selbst die Mikrobe auf der Trägerplatte. Und nicht wir holen einen Fisch aus dem Goldfischglas, sondern wir sind selbst die Fische, die sich ahnungslos darin tummeln, ihre Münder an der Plastikdekoration reiben, bis es das nächste Futter gibt und sich dabei keine Gedanken darüber machen, ob es da draußen noch etwas Größeres und Wichtigeres geben könnte als sie selbst. Diese Sichtweise hat für mich etwas Befreiendes, denn ich als Zierfisch muss kein allumfassendes Verständnis über das große Ganze jenseits des Aquariums haben. So sehr ich mich auch um Objektivität oder Wissenschaftlichkeit bemühe, muss ich doch anerkennen, dass mein kleines Fischgehirn einfach nicht groß genug ist, um das Phänomen in seiner Gesamtheit zu begreifen. Was auch immer ich mir darüber zusammenreime, kann nur ein Schattenbild von dem sein, was es wirklich ist. Doch ich hoffe, mein demütiger Versuch wird mir hoch angerechnet, wenn man mich aus dem Goldfischglas holt. Soweit das Vorwort. Und ich hoffe, dass ich damit klar gemacht habe, dass ich mir nicht anmaßen will, die Wahrheit über UFOs zu kennen. Ehrlich gesagt habe ich viel mehr Fragen als vorher. Für die Leute, die keine Ahnung haben von UFOs, ist die Sache klar. Das gibt's gar nicht. Ja? Für die Leute, die Ahnung haben von UFOs, wird das Fragezeichen immer größer. Und darum erhoffe ich mir, dass mein Buch, Sie sind hier, was jetzt, dass es auch einen Anstoß geben wird zur längst überfälligen gesellschaftlichen Debatte über dieses Phänomen. Und nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wissenschaftlich. Es gibt ja sehr vielversprechende Schritte, die gerade unternommen werden. Zum Beispiel das Limina-Symposium, das ist dieses peer-reviewed Fachjournal, das sich da neulich gegründet hat. Die haben jetzt ihre erste Ausgabe veröffentlicht, wo sie wissenschaftliche Aufsätze darüber veröffentlichen, wie sie das Phänomen in Zukunft veröffentlichen wollen, was man, wie man das überhaupt angehen kann. Unter anderem haben auch zwei Deutsche da drin mitgemacht, und zwar Dr. Danny Amon, der ja auch bei der GEP, bei dem UFO-Forschungsverein GEP Mitglied ist und der auch auf europäischer Ebene in den Wissenschaftskreisen Vorträge darüber hält. Und der hat sich ja so eine Art Leitfaden für Best Practices für UFO-Forscher ausgedacht. Und das ist ein Prozedere, das auch von anderen UFO-Forschungsvereinen dann aufgegriffen worden ist. Und er stellt das da vor. Und Andreas Müller hat auch was veröffentlicht. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, um was es da ging. Aber jedenfalls, ich finde das super, dass wir also jetzt ein peer-reviewed Fachjournal über UFO-Forschung haben. Und aber wie ich gesagt habe, ich denke, das Phänomen ist der Riss in der Matrix. Es entzieht sich irgendwie der wissenschaftlichen Untersuchungsmethodik. Und darum ist es auch wichtig, dass wir Ethiker daran setzen, dass da Theologen sich damit beschäftigen, dass sich auch Wirtschaftsweise, Soziologen und so weiter beschäftigen. Also sämtliche Wissenschaften werden hier eigentlich gebraucht. Vielleicht bis auf Agrarwissenschaft oder so, oder vielleicht auch das, ja, wer weiß. Also es ist ein Thema, das die Menschheit für immer das Potenzial hat zu verändern. Und es ist aber auch wichtig, dass wir anerkennen, dass keiner von denen, die sich damit beschäftigen, für sich in Anspruch nehmen kann, dass er das komplette Bild, die komplette Wahrheit darüber weiß. Und warum ist das so? Also erstmal nehmen wir ja alle unterschiedliche Sachen wahr. Das weiß jeder Polizist, der mal Zeugenaussagen bei einem Verkehrsunfall aufgenommen hat. Beschreibt ja jeder wie eine andere Farbe, die das Fluchtauto hatte, ja, oder dass es von woanders gekommen ist und wie viele Leute da waren, wie die angezogen waren und so. Und das ist interessanterweise auch in der Quantenmechanik so, die ja impliziert, dass zwei Beobachter unabhängig voneinander unterschiedliche Beschreibungen derselben Sache geben können und die sind beide richtig. Wie kann das sein? Ja, das widerspricht ja auch unserem mechanistischen, materialistischen Weltbild, wo von Ursache und Wirkung die Rede ist. Wie können? Na gut, okay, das ist ein langes Thema, habe ich auch viel drüber geschrieben. Aber mein Punkt, den ich machen will, ist ja, dass es in der was die Quantenmechanik da sagt, das ist ganz ähnlich wie das, was wir eigentlich schon seit hunderten Jahren kennen in diesem Gleichnis von den drei blinden Forschern, die um den Elefant rumstehen. Der eine hat das Elefantenbein in der Hand und sagt, das ist ein Baumstamm. Der nächste hat den Schwanz in der Hand und sagt, das ist eine Liane. Und der dritte hat den Rüssel in der Hand und sagt, das ist ein Gartenschlauch oder sowas. Und alle drei haben recht, aber sie beschreiben nur einen kleinen Teilaspekt dieses Phänomens, des großen ganzen Elefanten. Und genau so ist das hier mit dem UFO-Phänomen meiner Meinung nach. Denn das ist ja nichts, was sich nur in unserer 3D-Realität abspielt. Und wenn es so sein sollte, dann bitte immer her, ich bin offen dafür, aber das ist jedenfalls meine Meinung, das ist was unsere Realität, unsere normalerweise erfahrbare Realität überschreitet. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir zu einem respektvollen Ton finden, wenn wir über dieses Phänomen reden und dass wir andere Sichtweisen auch anerkennen und dastehen lassen können, existieren lassen können, akzeptieren oder zumindest tolerieren können, auch wenn wir damit nichts anfangen können. Ja, also ich denke, das ist ein guter Fahrplan, um das Phänomen in Zukunft zu begreifen. Denn über den Punkt, ob es das gibt, ob es ein echtes UFO-Phänomen gibt oder nicht, über den sind wir ja nun wirklich jetzt hinweg. Ja, also darüber brauchen wir jetzt nicht mehr zu reden. Ich denke, das haben die Entwicklungen in den USA und in anderen Ländern in den letzten Jahren, wo Anhörungen stattgefunden haben, deutlich gemacht. Das ist ein reales Phänomen und es ist zumindest ein politisches reales Phänomen. Das muss man wirklich sagen. Und spätestens dann wird es ja so real, dass man sich dann fragen muss, wie gehen wir damit um? Also, Offenheit und Akzeptanz von anderen abweichenden Sichtweisen, Standpunkten, damit wir zu einer respektvollen, offenen Debatte über dieses wichtige Thema kommen können. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Kleine Herausforderung sehe ich dabei, dass das eigentlich gerade in Deutschland gerade jetzt eben nicht die Diskussionskultur ist, die da vorherrscht. Also wenn da jemand eine andere Sichtweise hat, zum Beispiel auf diesen Ukraine-Krieg oder auf das, was im Gazastreifen passiert oder sowas, dann bist du ja entweder Putin-Versteher und Russland oder Putin-Troll oder du bist antisemitischer Verschwörungs irgendwas oder so. Und es herrscht eben in Deutschland dieses sehr starke, ja, dieses sehr starke polarisierte, ich habe Recht und wenn du das anders siehst, bist du zu blöd, das zu kapieren, dass du falsch liegst, Standpunkt. So, das ist eben eine Herausforderung, die es jetzt hier zu überwinden gilt. Und wie schön das doch wäre, wenn das UFO-Phänomen dazu beitragen könnte, dass wir uns alle wieder erinnern, hey, da gibt's was Größeres, wir wollen rausfinden, was es ist und keiner von uns hat eine Ahnung. Das ist doch genau die Art von Bescheidenheit und Demut, die wir jetzt brauchen, um den Kahn aus dem Mist zu ziehen, oder? Findet ihr nicht auch? Okay, soweit das Wort zum Sonntag. Wie gesagt, das Buch Sie sind hier, was jetzt? Inzwischen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Kommt, wenn ihr ein signiertes Exemplar haben wollt, kommt gerne am 4. März nach Bottrop. Denn am 3. und 4. März bin ich in Bottrop und halte dort einen Vortrag. Aber der 3. März ist jetzt schon ausverkauft, habe ich gehört. Das heißt, es ist nur noch der 4. März übrig. Und da freue ich mich, euch alle zu treffen. Und was wollte ich noch sagen? Und wenn ihr das Buch bestellen wollt, bitte macht's auf buchkomplizen.de. Und nicht auf Amazon, auf buchkomplizen.de, das ist dort, wo das Buch wirklich herkommt und wo ihr es auch am besten geliefert bekommt. Ja, der gute Hannes Schmid von Unsere Welt in Farbe, unsere 6D Welt in Farbe heißt, glaube ich, sein Kanal, der veröffentlicht heute auch eine Rezension zu diesem Buch und die verlinke ich hier auch in dem Beschreibungstext, genau auch wie die Adresse, wo ihr das herbekommen könnt. Und ja, bitte erzählt es euren Freunden weiter. Es geht mir nicht darum, also ja, ich freue mich natürlich, viele Bücher zu verkaufen, aber mir geht es auch schon wirklich von Anfang an darum, dass wir darüber reden müssen, wie wir mit diesem Phänomen umgehen. Und wenn das Buch in der Spiegel-Bestsellerliste ist, dann ist es ein guter Startpunkt, diese Notwendigkeit anzuerkennen. Also, macht's gut, bis bald. Ciao.